Mal hier vorgetragen auf der NUK. Diesmal wollte ich ein bisschen was über Continuous Deployment erzählen. Warum? Ich arbeite in einer Firma, wir machen Open Source, wir haben so ein Produkt, damit kann man PIM machen, also Personal Information Management, das ist ein Kalender, irgendwie ein Adressbuch, der größte Teil ist davon irgendwie E-Mail, also ein E-Mail-Client, webbasiert. Wir verkaufen das an Provider, die das dann ihren Kunden wiederum anbieten als E-Mail-Lösung. Zum Beispiel Unity Media hat das, also wenn man bei Unity Media eine E-Mail-Adresse hat, dann kriegt man da eine E-Mail-Adresse dazu und wenn man sich dann ins Webinterface einloggt, dann ist das die Software, an der ich baue, so den ganzen Tag. Und dahinter werkelt eine Java-Software, die schon mittlerweile ein paar Jährchen alt ist. Und das ist halt so ein riesengroßer Monolith und das auszurollen, ich glaube, deshalb ist die Firma auch so erfolgreich, ist halt total aufwendig und wir verkaufen das als Service. ja. Aber in den letzten, sage ich mal, zwei Jahren, also spätestens in den letzten zwei Jahren hat angefangen, so ein bisschen die Mentalität so ein bisschen umzuschwenken auf, wir müssen da mal ein bisschen mehr was tun, wir müssen die Administratoren unterstützen, das ganze Ding zu betreiben, die ganze Software. Und deshalb ist halt so ein bisschen Arbeit da reingeflossen, so ein Continuous Deployment zum Beispiel umzusetzen, was gar nicht mal so einfach ist. Genau, die Rakete, die ist, das ist das Deployment, der Deployment-Teil von GitLab. Das habe ich von denen geklaut, sage ich mal. Und eigentlich finde ich für Continuous Deployment das gar nicht so passend, das Logo. Deshalb habe ich das ein bisschen umgebaut, was hoffentlich mit der Lizenz vereinbar ist. Eigentlich ist Continuous Deployment eher das. Also man will halt immer wieder seine Sachen, will dann irgendwie ein bisschen was dran verändern, aber man will am Ende immer wieder die Rakete starten und ja, am Ende dann ein Deployment haben. So, ich habe schon ein bisschen von unserem Monolithen erzählt. Hier ist so ein ganz abstrahiert, ein super tolles Bild, was ich gemalt habe. Da gibt es irgendwie so einen User oben in der Ecke und der benutzt halt irgendwie das Internet und er verbindet sich dann halt mit so einem Load Balancer, auf dem ja der halt diese ganzen statischen Daten ausliefert und alle Anfragen an die Middleware-Knoten verteilt. Und die Middleware-Knoten, das ist, wie gesagt, dieser große Java-Monolith, den man da irgendwie deployen muss. Und dahinter gibt's dann halt so ein bisschen Storage. Da kann man halt irgendwie Dateien hochladen in das ganze System. Dann gibt's irgendwie eine Datenbank, die da angebunden ist. Und es gibt einen IMAP-Server meistens, Dovecat in der Regel. Wo die E-Mails drin gespeichert werden. So, das ist so das Setup, wo wir uns bewegen. Und wenn man jetzt sagt, Continuous Deployment wollen wir da jetzt drauf machen, dann ja, dann soll halt irgendwie dieses so ein komplettes Setup, was man da hat, automatisch irgendwo ausgerollt werden, für jedermann zu benutzen. Genau. Irgendwas ist hier komisch. Genau, also wir haben halt, wie gesagt, folgendes Szenario. Wir haben halt so eine Middleware-Komponente, die relativ groß ist. Wir haben eine UI-Komponente, die auch relativ groß ist tatsächlich. Also es sind irgendwie 15 MB Quellen, JavaScript-Quellen. Das ist schon ein bisschen was. Da arbeiten wir mit 7, 8 Leuten dran, Vollzeit. Ja. Genau, und es gibt halt diese Storage Services, die da ausgerollt werden. Die gucken wir uns nicht an, weil da gehe ich einfach mal von aus, das ist irgendwie, das sind andere Leute, die deployen das und die können das auch auf einem Continuous Weg machen. Und dann gibt's halt so für den Betrieb verschiedene Umgebungen, die wir uns, die wir benutzen. Da gibt's einmal die stabile Umgebung, das ist so das aktuelle Release, was wir gerade veröffentlicht haben oder veröffentlichen werden, also veröffentlicht haben und alle, die vorher kamen quasi und die wir noch supporten. Dann gibt es eine Umgebung, die den aktuellen Entwicklungsstand abbildet, also vorm Release quasi, wo wir dann Hardening machen, bevor das, also wenn das Release so gegen Ende geht und so weiter. Und wir haben so eine Umgebung, wo wir ja, Previews machen können, also von neuen Features, die wir einbauen, die wollen wir halt in so einer Preview-Umgebung anzeigen. Wir gucken uns die Stable- und die Current-Umgebung auch nicht an, weil das ist im Wesentlichen das immer das Gleiche, was man da tut. Deshalb beschränken wir uns quasi auf diese Sachen. Die Lösung ist super einfach. Man installiert sich GitLab und wenn man GitLab Glauben schenken darf, dann, also das ist ein Zitat aus der Dokumentation von GitLab. You push your code to GitLab and GitLab takes care of everything else. Genau. Ich wollte nämlich erzählen, was GitLab denn alles automatisch macht. Also GitLab sagt, sie machen ein Monitoring der Systeme, wenn man die deployt, automatisch darüber. Setzen die auf mit Prometheus. Dann Logging. Also sie sammeln halt irgendwie alle Logs ein von den ganzen Services, die da irgendwie laufen. Sie machen Ingress. Also das ist ein, quasi den Load-Balancing-Teil im weitesten Sinne. Die sorgen sich um Lizenzmanagement und Security-Management. Das heißt, man pusht halt seinen Code da rein und das, da ist halt definiert, welche Abhängigkeiten man hat. Und dann gibt's da so Security-Scanner, die dann in den Abhängigkeiten gucken, welche bekannten Sicherheitslücken denn es in diesen Abhängigkeiten gibt. Und dann fallen dann hinterher Reports raus, die dann sagen, du müsstest mal diese und jene Abhängigkeit aktualisieren, weil solange das nicht getan ist, bist du gegen diese und jene Sicherheitslücke anfällig. Genau, dann können die Browser-Performance sogar messen, also ganz viele Sachen versprechen die. Das Problem ist, man braucht dafür einen funktionierenden Kubernetes-Cluster. und wer mal versucht hat, sowas aufzusetzen, das ist nicht so einfach. Also man kann das immer kaufen, bei Google zum Beispiel, die bieten das an, da kriegt man das dann alles und wenn man dann halt damit leben kann, dass die eigene Software irgendwo bei irgendwem läuft, dann ist das okay. Und wenn man das Geld hat dafür natürlich, auch einige Features in GitLab kosten Geld, zum Beispiel dieses License und Security Management, da muss man auch Geld für bezahlen, dass man das kriegt. Ja, also das ist zwar total praktisch, aber wenn man das hat, alles, aber der Weg dahin ist dann doch irgendwie weit und damit wollen dann Leute Geld verdienen. Deshalb fahren wir bei uns, weil wir irgendwie auf datenschutzrechtlichen Gründen, unsere Legal-Abteilung hat gesagt, ja, Google ist tabu, wir müssen das irgendwie alles selber hosten und managen, weil, ja, unter anderem ist das halt auch ein Versprechen an unsere Kunden, dass wir das eben so weit wie möglich alles in-house betreiben. Deshalb haben wir uns halt alternativen Ansatz überlegt und der sagt halt, dass wir wirklich nur die benötigten Komponenten bauen und verdrahten. Und ja, also am Ende ist es ist so meine Erfahrung, es ist, man braucht nicht dieses komplette Setup von Anfang an. Also das ist einfach viel zu viel. Deshalb würde ich jetzt so ein paar Building Blocks quasi vorstellen zu diesem alternativen Ansatz. Der erste wichtigste Punkt ist, wir benutzen für alles Docker-Images. Also wir bauen quasi aus jedem einzelnen Komponenten ein Docker-Image am Ende. Und diese Docker-Images, die können für verschiedene Sachen eingesetzt werden. Einmal können sie eine Entwicklungsumgebung darstellen. Das heißt, wenn Leute aus dem Middleware-Team bei uns ein Frontend brauchen, dann müssen die sich halt nicht irgendwie unsere ganze Toolchain installieren, sondern die laden sich das Docker-Image runter und benutzen dann das und konfigurieren ihre Middleware so, dass halt dieses Docker-Image dann benutzt wird. Und es erlaubt in der Produktion ein sehr schnelles Deployment einzelner Komponenten. Auch in andere Umgebungen, also nicht nur irgendwie jetzt in dem Preview-Kontext, sondern man kann es halt auch so ein Docker-Image nehmen und den Container dann auf dem Produktivsystem starten, wenn man das möchte. Oder halt auf dem Laptop hier. Deshalb ist so ein großer Grundpfeiler sind so Docker-Images. Hier sieht man, wie man so Docker-Images in der GitLab-CI-Pipeline bauen würde. Das ist relativ simpel. Man ruft im Wesentlichen ein paar Docker-Kommandos auf, Docker-Build. Dann loggt man sich ein in der Registry und dann macht man einen Docker-Push und dann ist das Image in der GitLab-Registry. Und GitLab bringt die Registry selber mit. Die Variablen, die da eingetragen sind, das sieht man an, erkennt man an dem Dollar, die kommen alle aus der GitLab-CI, die sind dann immer verfügbar jeweils. Da muss man sich quasi um nichts kümmern. Also das Ding, so wie es da steht, kann man eigentlich so nehmen und für alle Projekte einfach benutzen und dann fällt da am Ende, wenn ein Docker-File da ist, ein Docker-Image in der Registry raus. Also das ist schon mal quasi gelöst, sage ich mal. Haben wir was vergessen? Nö. Genau. Wo wir das benutzen oder wo es, also ich bin ja Entwickler. Aus Entwicklersicht macht es halt am meisten Sinn, irgendwie dann aus diesen Komponenten sich eine End-to-End-Testumgebung zu bauen. Das haben wir auch gemacht. Wir brauchen dafür einen Docker-Host quasi, auf dem dann die Images laufen können. Der ist da angegeben. Dann das Image, das ist das, was wir quasi vorher gebaut haben. Und irgendwie einen Namen für die ganzen Sachen, damit man halt da referenzieren kann und die Sachen wieder wegschmeißen kann hinterher. Und dann passiert quasi wieder genau das Gleiche. Da kommt ein Docker-Pull, also das lädt das Image aus der Registry runter wieder. Alle Variablen kommen aus GitLab-CI. Und danach gibt es einen Docker-Run. Das führt dann den Container aus mit dem entsprechenden Image. So, das war's dann. Und was wir dann halt machen, ist einfach, wir nehmen Selenium und verbinden uns dann gegen die UI und lassen da unsere Tests laufen. Und gegebenenfalls, also zum Beispiel in dem Fall von End-to-End-Umgebungen, möchte man natürlich, wenn das fertig ist, die End-to-End-Tests durchgelaufen sind, möchte man genau diesen Container nicht mehr haben, weil der wird ja nicht mehr gebraucht. Dann schmeißt man den einfach wieder weg und dann ist er auch wieder weg. Wenn man mal mit Docker gearbeitet hat, dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass das einfach total schnell ist und keine Arbeit macht. Genau, der nächste große Grundpfeiler, ohne den ich quasi nicht mehr leben könnte, deshalb für dieses Projekt, da besteht Anschaupflicht, wenn man das noch nicht kennt. Traffic heißt das. Das ist im Wesentlichen ein Load Balancer, der sorgt dafür, dass Anfragen, die aus dem Internet an irgendwelche Domains kommen, die man sich vorher definiert hat, auf Basis von Regeln an ein Backend oder an eine Middleware oder an einen Service, sagen wir mal, weitergeleitet werden. Der Witz an dieser Sache ist, es ist normalerweise relativ viel Aufwand, so einen Load Balancer vernünftig zu konfigurieren. Und Traffic hat da sehr nette Mechanismen, um das ganz schön zu machen. Und zwar, das Routing passiert quasi komplett dynamisch. Also die Konfiguration, die man dafür braucht, die ist minimal. Theoretisch habe ich das bei. Weiß nicht, ob das noch kommt, aber es sind irgendwie 4 Zeilen, die man konfigurieren muss, damit Traffic einem komplett den Webservice abbilden kann. Und das funktioniert halt auf Basis von dieser Auto-Discovery, die da unten steht. Traffic weiß halt, okay, wir sind hier in einer Docker-Umgebung oder in einer Docker-Compose-Umgebung oder in einer Kubernetes-Umgebung und weiß dann halt, wie er mit dieser Umgebung zu reden hat, um alle Services quasi zu erkennen oder welche da laufen. Und er fragt dann an, welche Docker-Container laufen da zum Beispiel und dann würde er automatisch so eine Route herstellen. Und das funktioniert richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Sollte man sich auf jeden Fall angucken. Wir gucken uns dann nämlich auch noch ein bisschen mehr an. Das hier, Traffic bringt ein Dashboard mit. Das sieht so aus. Mal gucken hier. Wo mache ich das? Da. Da sieht man halt hier, bei mir ist relativ langweilig. Da laufen wir jetzt irgendwie 3 Frontends heißt das. Das sind Das ist quasi ein Mapping. Da sieht man hier, dass hier Regeln eingetragen sind. Es gibt irgendwie Noob 2018, Latest und Traffic. Traffic ist das Webinterface, was wir gerade sehen. Und das hier ist das, wenn ich hier was klein mache. Nee. Das ist quasi die Adresse, die oben drin steht. Und diese Frontends, die werden, also diese Regeln, die... das ist super. Ja, ich mach das von hier. Die Regeln, die werden quasi dann an die sogenannten Backends im Traffic-Sprech weitergeleitet und das ist hier quasi ein, das sind Docker-Container, die einzelnen. Und da sieht man halt irgendwie, die haben interne IP-Adressen und Traffic würde dann quasi das Mapping machen von dem Hostnamen auf die IP-Adresse dann. Und was man dann machen kann, ist, ich muss mal kurz ein Terminal finden, das hier. Dann kann man so Spielereien machen wie, ihr seht nichts, aber ich, ähm, 2018 zum Beispiel. Was ich jetzt mache ist, ich weise dem Docker an, fahre doch mal bitte einen zweiten Container von diesem Image hier hoch. So, und jetzt macht Docker das. Dann wartet man kurz und dann sieht man, dass da quasi in dieser Liste hier ein zweites Backend aufgetaucht ist. Also eine zweite IP quasi. Das ist einfach ein neuer Container mit dem quasi vom gleichen Image. Und was Traffic jetzt macht, ist, der benutzt hier so einen Load Balancing Algorithmus, WAR. Das ist gewichtetes Round Robin einfach. Man kann dann quasi den einzelnen Containern Gewichte mitgeben. Das geht über Labels. Und damit kriegt man erstmal, kann man das skalieren in die Breite. Also horizontal. Und was man auch machen kann, ist, man kann so halt sagen, mach mal von dem aktuellen Container ein Gewicht von 90 und von einem ganz neuen, den ich ganz frisch gebaut habe, ein Gewicht von 10. Und dann kriegt jeder 10. Besucher dann den neuen Container zu sehen und jeder, also der Rest, kriegt quasi noch den alten Container zu sehen. Und damit kann man halt so AB-Testing ausprobieren und gucken, ob irgendwas kaputt geht, was man gerade gebaut hat und so Sachen. Und das ist halt mit Traffic relativ einfach. Alles, was man machen muss, ist irgendwie einmal diese 4 Konfigurationen für Docker zu schreiben und dann Container zu starten oder zu beenden und da irgendwelche Zahlen dran zu schreiben. Aber es ist, wie gesagt, das kann man sich definitiv, oder sollte man sich definitiv mal angucken. Genau. Jetzt würde ich mit meiner Folie weiterspringen. Jetzt kommt nämlich eine Demo, die nicht funktioniert, aber ich kann trotzdem ein bisschen was zeigen. Genau, eigentlich wollte ich zeigen, ich habe das natürlich alles automatisch deployed, meinen Vortrag, ins Internet. Das ist da liegt es jetzt gut. Also das werden wir uns wahrscheinlich nicht angucken können. Ich kann hier das CI-File mal zeigen. Also das ist wirklich das, was ausgeführt wird. Ja.
Das liegt in deinem Git-Repository.
Genau.
Das GitLab CI.
Ja, genau. Das ist in meinem Vortragsrepository drin. Und wenn ich quasi einen Push mache in das Repository, dann würde das ausgeführt werden. Genau. Und da sieht man halt wirklich, ich habe nicht gelogen. Das sind die paar Zeilen. Das funktioniert dann auch genauso, wirklich.
Aber eigentlich brauchst du doch noch ein irgendwie, führ mal Java aus und bau das. Also okay, du
jetzt. Das ist der Vortrag, der macht kein Java, aber ja. Beziehungsweise ja, das kann ich auch zeigen, das ist hier nebenan. Das ist nämlich das Docker-File. Das passiert ja quasi
in Docker.
Genau, das passiert ja hier, Docker-Build. Und das führt halt dieses Skript in Anführungszeichen aus, das ist halt das Docker-File. Und da steht dann beschrieben, wie die Software gebaut werden soll. Gut. Genau. Okay, das heißt irgendwie, ich brauche ein Node.js und dann kopiere ich alle meine Quellen in das Image rein Dann führe ich Yarn aus, das ist ein Package Manager, der installiert alle Dependencies. Und dann stelle ich halt noch so ein paar Parameter für den Container ein später. Also das Arbeitsverzeichnis ist /app. Das ist irgendwie so ein Standard, der sich etabliert hat bei mir. Und der Entry Point ist einfach Yarn, also das Skript, was ausgeführt werden soll. Und Port 8000 soll quasi nach außen geöffnet werden. Das ist einfach so Metainformationen, damit halt Docker damit seine Magie machen kann, dass alles funktioniert. So, und dann läuft das Ding hier los und baut das Image, pusht das in die Registry. Und das Deployment ist ein bisschen komplizierter. Das läuft halt irgendwie gegen einen Docker-Host, den ich eingerichtet habe. Aber im Wesentlichen wird halt das Image geholt, das aktuelle. Dann wird der Versuch, der Container zu stoppen, falls es den schon gibt. Das braucht man, wenn man irgendwie auf einem Branches und einen Redeployment machen will. Dann will man natürlich den alten Container anhalten. Und dann gibt es da so ein kleines Skript, weil das ist keine atomare Operation. Das heißt, wenn Stopp zu Ende ist, ist zwar der Container weg, aber da könnten noch Sachen davon rumliegen, irgendwelche Daten. Und die werden halt erst, das dauert irgendwie so 2-3 Sekunden. Und wenn man das sofort wieder einen neuen Container starten würde, dann gibt es da immer irgendwelche Fehlermeldungen. Deshalb habe ich da so ein Ding eingebaut, was so lange das neu versucht, bis es irgendwann klappt. aber das passiert meistens relativ schnell. Also ich warte hier, wie lange? Ich warte eine Sekunde oder sowas und das, also höchstens 10 Sekunden, dann ist das auf jeden Fall durch. 20, oder? Okay, also höchstens 20. Danke. Du kennst meinen Code besser als ich. Ja. Naja, genau. Was man dann machen kann, ist, man kann, so, das ist auch GitLab, das würde ich echt wirklich gerne zeigen. Man kann Environments definieren. Die tauchen dann in GitLab in der UI auf. Die haben dann einen Namen. Man kann die so ein bisschen gruppieren mit so einem Slash, wie man das von Ordnern kennt. Dann hat man irgendwie quasi einen Ordner mit allen seinen Deployments da drin. Und dahinter kommt dann einfach nur, das ist der Branch-Name, also die Variable, interne Variable für den Branch-Namen. Dann kriegt das Ding eine URL. Das heißt, man hat dann in der GitLab UI so ein Button, da steht dann drauf, bitte hier angucken. Und das ist die URL, auf die das dann verlinkt. Das heißt, man kann hier irgendwie eine beliebige URL anbieten und dann sieht man hier, dass es dann irgendwie Branchname, Punkt und dann irgendwie der Rest, der dann hier definiert ist. Und dann irgendwann, wenn das gestoppt wird, dann kann man irgendwie einen Job ausführen, der dann diese ganzen Sachen wieder wegräumt. Ja, und so funktioniert das Ganze. Hier sieht man diesen Stop-Task, der macht dann nichts weiter als irgendwie Docker-Stop auf dem Ding. So. Genau, dann habe ich hier schon immer noch keine IP. Da wollte ich hin. Das wollte ich, das ist eigentlich Teil der Demo. Das ist nämlich, die böse Katze, Mavi, der ist über die Tastatur gelaufen und hat meine Folien kaputt gemacht. Die wollte ich jetzt eigentlich live fixen und dann continuously deployen. Ich kann sie natürlich live fixen, aber nicht deployen, weil mein Git leider nicht offen.
Wo läuft denn dein GitLab-Server? Nur so als Interessenfrage, nicht um das jetzt zu fixen, sondern...
In Olpe. Also auf irgendeinem Rechner irgendwo im Internet.
Das ist ein Root-Server, wo das Ding läuft.
Ja, genau. Also in dem Fall habe ich einfach den von meiner Firma missbraucht.
Und du hast daneben diese GitLab-Worker, die quasi die Jobs übernehmen.
Genau.
Weil an den Sachen hänge ich mich gerade deswegen.
Ja, genau. Also das muss man sich installieren. Das Coole daran ist, es ist total simpel. Also wenn man irgendwie mal einen Jenkins betrieben hat oder sowas, was sowas Ähnliches kann, das ist halt mega Aufwand. Und so ein GitLab CI, da muss man eigentlich nichts für tun. Da gibt es eine Software, die kann man sich installieren.
Und die macht den Worker, ne?
Die hat so ein Worker-Ding. Und das Coole daran ist, Das habe ich mit Jenkins nie hinbekommen. Wenn man zum Beispiel die Anforderung hat, dass man für macOS oder sowas Software bauen muss, dann braucht man dafür Xcode. Und das läuft halt nicht beliebig auf irgendwelchen Systemen. Dafür braucht man halt einen Mac. Dann haben wir uns irgendwie einen Mac Mini in die Ecke gestellt. Genau, oder so. Und da haben wir dann so einen GitLab CI Runner installiert und den einfach dann bekannt gemacht an dem System. Und dann kann man da beliebige Shell-Kommandos ausführen auf der Hardware selber. Ja. Das funktioniert. Das hat, wo andere Leute dann so drüber reden, ja, anstrengend und mega Aufwand. Das war irgendwie nicht so. Also genau, und das funktioniert, also wir betreiben das in, also wir haben halt so einen riesengroßen OpenStack-Cluster, heißt das. Also da kann man einfach VMs beliebig sich hochfahren lassen. Und da betreiben wir Docker-Hosts drauf. Und je nachdem, wenn wir neue GitLab-Runner brauchen, dann fahren wir einfach auf den Docker-Host neue Container hoch mit neuen GitLab-Runnern. Und dann, das skaliert quasi auch beliebig. So, und, wir haben das alles automatisiert mit Ansible, weitestgehend. Das ist eine gute Sache, habe ich gehört. ja, genau. Also ich könnte jetzt hier irgendwie meinen Code ändern und wenn ich einen Push mache, dann würde das theoretisch deployed werden. Um auf deine Frage zurückzukommen, ob man die GitLab CI benutzen kann, um quasi beliebig, also nicht nur mit Docker zu arbeiten, sozusagen. Genau. Also GitLab selber, die sagen, also was von GitLab unterstützt wird, so out of the box, ist Kubernetes, was ja nochmal quasi, die benutzen zwar intern Docker, aber das ist halt nochmal viel mehr. Und dann nur Docker zu benutzen, das ist überhaupt kein Problem. Und was wir aber auch machen, zum Beispiel für unsere Dokumentation, das ist einfach nur statische HTML-Seiten, da gibt es dann irgendwo einen Host, der einfach nur einen Webserver laufen hat. Da installieren wir den sogenannten Shell-Runner, beziehungsweise wir installieren den GitLab-Runner und lassen ihn im Shell-Runner-Modus laufen. Und das ist dann einfach ein Prozess, der sich zu dem GitLab verbindet und Shell-Befehle entgegennimmt. Und dann bist du auf deinem Host in einer Shell und kannst alles machen, was du willst. Und das läuft auch als der User, als den du das konfigurierst. Also kannst da theoretisch im Docker-Container bist du in der Regel root. Das heißt, du kannst da alles machen. Aber du kannst das auch dann beliebig runterbrechen. Also das geht alles, ja. Genau, ich wollte euch die Environments zeigen. Das ist das hier. Da sieht man, das ist relativ unspannend, zwei Deployments. Einmal das 2018, das ist das, was wir gesehen haben. Hier ist das Open Live Ding. Genau, das kennt ihr alle. Jetzt muss ich zurück. Das machen wir jetzt zu. Wozu man das sehr gut benutzen kann, ist halt, wie gesagt, schon um neue Features auszuprobieren. Deshalb gibt es hier ein alternatives Deployment. Das ist einfach aus einem Branch. Moment, ich mache den mal kurz auf. Genau, hier gibt es verschiedene Branches. Da. Da gibt es halt den zweiten und wie man sieht, mappt das hier halt genau da drauf. Und wenn man das aufmacht, dann sieht man hier wundervoll alternative Ansicht und dann kann man das halt damit halt irgendwie zu seinen Kollegen gehen und sagen, hier, guck mal, ich habe hier dieses neue Feature gebaut, ich habe jetzt hier irgendwie Badass-Hintergrund.
Alles kotzgrün.
Genau. wollen wir das nicht so übernehmen oder wollen wir das lieber anders machen? Und dann kann man halt, das funktioniert halt relativ gut, wenn man alles automatisiert hat. Das ist dann quasi ein Klick weg in GitLab. Ja, wir benutzen das halt in unseren Teams. Ja, Leute sind damit zufrieden, habe ich gehört. Genau, die Pipelines zeige ich nochmal kurz. Da sieht man schön veranschaulicht, wie so meine die Arbeit da dran aussah. Also wann immer ich halt irgendwas gepusht habe, landet das halt, hier habe ich noch ein bisschen rumexperimentiert, landet das halt irgendwie in dieser Pipeline, dann rennt die Pipeline los und baut erstmal das Docker-Image. Wenn ich hier mal draufklicke, dann sieht man den Report. und im Wesentlichen tauchen da die Befehle wieder auf. Es gibt irgendwie so ein Login, dann gibt es das Build und dann gibt es das Docker-Push. Jetzt zum Backbutton. Genau.
Und das zweite
ist? Das zweite ist dann das Deployment selber. Und das macht dann im Wesentlichen das Pull und dann diesen Move-Container wegräumen und neu starten. Da habe ich gerade hier einen Commit gemacht. Ich glaube, hier kann man sich den angucken. Genau, ich habe einfach die, was die böse Katze eingefügt hat hier, das habe ich einfach mal gelöscht. Und ja, das wird jetzt quasi gerade ausgerollt auf dem Live-System. Voll gut. Genau. Und da wird hier gebaut, das dauert ein bisschen.
Und kannst du das Live-Log sehen?
Ja.
Glaube ich nicht, zeig mal.
Doch, kannst du. Da gibt es dann Punkte. Und die sagen, warte hier. Ja. Ja, was theoretisch auch funktioniert, wo, also GitLab wird ja immer weiterentwickelt. Wenn du Docker benutzt tatsächlich, kannst du auf deinen Preview, in deinen Preview-Umgebungen eine Shell bekommen. Aus GitLab heraus. Du kriegst dann hier so ein Webterminal und kannst dann live quasi in den Containern rumarbeiten. Das habe ich selber noch nie ausprobiert, aber das finde ich relativ spannend, wenn man so Preview-Sachen hat, wenn man da reingucken möchte oder gucken will, warum da was kaputt gegangen ist. Da geht auf jeden Fall sehr viel. So, jetzt kommt hier noch das Deployment. Und das müsste mir auch, wenn es irgendwann fertig ist, genau das steht ganz oben, dass das ein Deployment wird und dass das dann das letzte Deployment überschreiben wird, wenn das mal fertig ist.
Ein Passwort wird unverschlüsselt gespeichert.
Ja, das ist eine komische Docker-Ausgabe, die aber egal ist. Also das
Ach
Ding.
So.
Also
Sie haben hier so ein rotes Licht am Auto.
Ja, also das Ding ist, das Passwort, um was es hier geht, ja. Dieser Build-Token, der gilt, der ist jetzt nicht mehr gültig.
Okay.
Und damit kann man auch tatsächlich nur das tun, was die Pipeline machen kann. Ja. Also irgendwie.
Das nochmal bilden.
Genau. Ja, oder mit dem Benutzer, der den Build angestoßen hat, Projekte klonen aus GitLab. Okay. Das geht theoretisch.
Okay, zeig mal.
Was?
Das Ergebnis.
Ach so, ja.
Ist gefixt.
Genau, Deployment. Da kommen wir wieder hier zur Deployment-Sache. Da kann man theoretisch ein Rollback machen, zu jeder Zeit. Ja. Dann kann ich mir hier das angucken.
Ja.
Dann gehe ich wieder zurück und gehe hier hinten hin zur Demo. Und dann ist nämlich keine Evil-Folien mehr da, sondern dann kommen wir jetzt zur Conclusion quasi. ja, GitLab CI, das kann was. Quasi. Ja, eigentlich wollte ich noch, ich glaube, ich bin ein bisschen über der Zeit jetzt, oder? Ich wollte noch ein bisschen was vom aktuellen Projekt erzählen, an dem wir gerade arbeiten. Das lässt sich aber, glaube ich, so zusammenfassen, als dass wir da tatsächlich, oder ich habe mich dahinter gekniet, dass da möglichst von Anfang an alles continuous, also dass da diese Paradigmen angewandt werden und alles sofort deployed wird, von Anfang an, mindestens auf ein Testsystem, und das ist mittlerweile auch ein Produktivsystem geworden, nächste Woche. Also das ist quasi gerade auf Staging, das Projekt, und das geht nächste Woche live wohl beim Kunden, und da ja, das ist halt wirklich komplett continuous deployed. Und das hat zumindest in meinem Team schon oft dafür gesorgt, dass wir wesentlich weniger Arbeit haben. Also es war echt eine richtig gute Entscheidung, das mal durchzuziehen und zu machen.
Inwiefern weniger Arbeit?
Also der Vorteil daran ist, du hast deine komplette Konfiguration im Repository. Und du fummelst nicht mehr auf den Live-Systemen rum. Alle Änderungen sind nachvollziehbar. Und wenn du zurück willst an irgendeinem Punkt, dann kannst du das halt jederzeit tun, weil dir deine Versionskontrolle das erlaubt. Und da hatten wir schon ein paar Mal so irgendjemand hat was eingebaut, was nicht hätte sein sollen, und das ist irgendwie durch alle unsere Review-Prozesse durchgegangen, weil es schnell gehen musste. Und stellt man hinterher fest, ah, war doch nicht so eine gute Idee, kann man jederzeit halt dann wieder zurück. Und das funktioniert dann auch. Oder irgendjemand sagt, ich bräuchte mal eine Testumgebung für unsere QA oder so, weil wir wollen das und das nachstellen. Und dann drückt man auf den Knopf und dann hat man, die Pipeline ist ein bisschen länger unterwegs, sie braucht dann irgendwie so 15 Minuten oder so, und hat man nach 15 Minuten komplett von null ein ganzes System.
Also die Version von letzte Woche, um nochmal was wieder zu erzeugen, was beim Kunden aufgetreten ist bei Version
18.7. Genau das. Ja. Und das kann man dann halt machen. Gar nicht. Also das ist tatsächlich nicht mein Job, das sicherzustellen. Unsere Software ist so gebaut, dass die Datenbank immer kompatibel, also die aktuelle Datenbankversion muss auch mit der letzten Version der Software funktionieren. Aus Kompatibilitätsgründen. So ist unsere Software gebaut. Das ist eine Policy quasi, die wir da. Das erlaubt uns halt quasi Rollbacks zu machen, ohne dass wir uns darum kümmern müssen, in der Datenbank irgendwas zu tun. Ansonsten gibt's natürlich immer Backups. Du musst halt ein Backup einspielen von letzter Woche mit der alten Struktur. Das geht. Das muss man sich dann von Fall zu Fall wahrscheinlich überlegen, was man da machen muss oder ob da was zu tun ist. Und wenn da was zu tun ist, am besten automatisieren. Ja. Ich bin draußen am Tisch.